Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und es ist schön, bei euch zu sein und heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen in der Predigt. Ich habe ein Wort mitgebracht aus dem Psalm, Psalm 59, und das ist ein Psalm von David und dort lese ich die letzten beiden Verse vor und die begleiten uns heute durch die Predigt. David sagt dort: Ich aber will von deiner Macht singen und morgens deine Güte rühmen, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Ich will dir, meine Stärke, Lob singen, denn du, Gott, bist mein Schutz und mein gnädiger Gott. Und so schön, heute Morgen unter euch zu sein und auch diese schöne Art des Lobpreises mitzubekommen. Und ich finde, das passt ganz gut schon hier. Das, was wir, wozu wir angeleitet worden sind, eben zum Lobpreis, und das, was David hier sagt, das passt sehr gut zusammen. Ich aber will von deiner Macht singen. Die Predigt heute Morgen habe ich überschrieben mit dem Titel »Das göttliche Aber«. Die Verse, die David hier sagt, die klingen ja ganz, ganz schön. Also man könnte so sagen, das läuft bei ihm. Meinen könnte man das. Aber dieses »Ich aber singe von deiner Macht und deiner Güte« zeigt ja, dass er trotzdem, dass irgendetwas passiert und etwas geschieht in seinem Leben, dass er trotzdem singt. Also offensichtlich gibt es da etwas bei ihm, das ihn jetzt nicht so jubilieren lässt, eigentlich. Da gibt es Dinge in seinem Leben, die um ihn herum passieren und geschehen, die jetzt nicht so sind, dass man sofort Lob preisen könnte und dass man automatisch glücklich ist. Ich aber will von deiner Macht singen, bedeutet trotzdem, dass es mir gerade nicht gut geht. Trotzdem, dass da etwas nicht läuft. Trotzdem, dass von außen Dinge auf mich eindringen, die alles andere sind als schön. Trotzdem möchte ich von deiner Macht singen und möchte ich dich erheben und möchte ich dich groß machen. Dieser Psalm 59 hat einen ganz bestimmten Hintergrund, hat eine Geschichte. Und diese Geschichte, die möchte ich gerne mit euch so ein wenig anschauen und gucken, was erlebt denn dieser David da gerade? Was macht ihn aus? Was ist die Umwelt, in seinem, wo er sich gerade drin befindet? Was sind die Menschen, mit denen er sich gerade rumplagen muss? Und was lässt ihn dann trotzdem zu diesem Aberglauben kommen? Ich aber will singen von deiner Macht. Und wer eine Bibel hat, der darf gerne mit mir aufschlagen, das erste Samuel-Buch, Kapitel 19. Und diese Geschichte, 1. Samuel 19, ist die Grundlage für den Psalm 59, den der David dann geschrieben hat. 1. Samuel 19 ist geprägt von einer Hauptfigur. Neben David gibt es noch einen wichtigen Protagonisten, nämlich Saul. Saul, der Schwiegervater von David, der Vorgänger von David und der zu diesem Zeitpunkt, 1. Samuel 19, auch noch von Gott zwar schon abgesetzt, aber immer noch auf dem Thron Israels sitzt. Und Saul, der hat schrecklich einen Brass, Ärger, eine Wut auf diesen David. Und jetzt hat der David einen Fürsprecher, nämlich sein bester Freund Jonathan. Jonathan ist der Sohn von Saul, und Jonathan sagt sich eines Tages, also ich muss Vatern mal beruhigen und dem deutlich machen, dass der David ja gar nicht so schrecklich ist und so schlimm ist. Und sie gehen auf ein Feld, Jonathan und Saul, und beginnen ein Gespräch. Ich lese mal ein paar Verse aus 1. Samuel 19, Vers 4, ab Vers 4. Da heißt es: Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul. Und er hat das vorher so eingefädelt, dass der David das auch hört. Also dieses Gespräch, das sollte er mitkriegen, hat offensichtlich laut genug geschrien, als er mit seinem Vater redete. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sagte zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan. Und sein Tun ist dir sehr nützlich. Und er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen. Da war der Goliath mit gemeint. Und der Herr hat ganz Israel großes Heil verschafft. Das hast du doch gesehen und du hast dich gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Also eine gute Frage. Warum, um alles in der Welt, willst du einen Menschen, der dir gegenüber loyal ist, der dir das Böse nicht will, der dir alles gönnt und der auch alles für dich tut, warum willst du den aus dem Weg schaffen? Warum willst du ihn töten? Und die Antwort, Bibelleser kennen die schon, die doch nicht so vertraut sind mit der Geschichte, die weise ich jetzt kurz nur darauf hin. Das große Thema im Leben des Sauls war das Thema Eifersucht. Wenn man ein Kapitel vorher liest, Kapitel 18, da wird das beschrieben, woher diese Eifersucht rührte. David war nicht irgendjemand in der Gefolgschaft von Saul, sondern David wurde tatsächlich dann sein Musiker, sein Privatmusiker, also der setzte sich immer schön David setzte sich schön zum Thron Sauls und spielte Gitarre schön, und das beruhigte den. Also Harfe, Gitarre, Harfe, Saiteninstrument, ne? Und übrigens super Gitarre gespielt, du super. Und Klavier kann der auch spielen. Unfassbar, was ihr hier für Gaben habt. Die Eifersucht rührt da 1. Samuel 18, Vers 5. Und David zog aus, wohin Saul sandte, und handelte weise. Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und es gefiel allem Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Also er war auch ein kriegerischer Oberbefehlshaber, würden wir heute sagen. Und es geschah, als sie heimkamen und David von der Schlacht der Philister zurückkam, und sie hatten eben gewonnen und gesiegt, und vorne an der Spitze des Kriegsheeres war eben dieser David. Da kamen die Frauen aus allen Städten Israels heraus mit Gesang und Tänzen und mit Pauken und mit Jubelgesang und mit Zimpeln, also so Triangeln sind das, glaube ich. Also orphische Instrumente hatten die damals schon. Und die Frauen sangen im Reigen: Saul hat 1000 geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Und statt dass er sich jetzt darüber freut, dass der David so viel auch für Sauls Reich getan hat, also das Reich Israel weitete sich ja unter David, auch unter der Oberbefehlshaberschaft von David aus, wurde der eifersüchtig und grimmig. Es heißt im Vers 8, da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm, und er sagte: Sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Das Königtum wird noch seins werden. Wie wahr das ist, wird er noch erleben. Aber wie traurig und wie schade, dass er die Butter auf dem Brot des anderen nicht gönnt. Er war eifersüchtig. Und es gibt ja diesen Satz: Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Das ist dann eben auch so. Er war eifersüchtig. Also die Frage hier, die, von der wir ausgegangen sind, warum um alles in der Welt, ja, Jonathan zu seinem Vater Saul, warum verfolgst du diesen David? Warum willst du ihm Übles? Ja, ganz einfach, ich bin nicht zufrieden mit mir, deswegen tut er das. Ich bin mit dem, was mir Gott geschenkt hat, nicht zufrieden. Es reicht nicht aus. Unzufrieden, da steckt ja dieses Wort Frieden. Frieden hat man dann, wenn man annimmt, was man geschenkt bekommen hat. Frieden hat man dann, wenn man Ja zu sich selbst sagt und Ja zu dem und auch dann eben Ja zu seinen Grenzen, die man gesetzt bekommt. Und das hatte Saul nicht. Saul war eifersüchtig. Und Saul wollte genauso sein wie eben David. Und genauso erfolgreich sein. Und das kennst du vielleicht aus deinem Leben. Ich kenne das aus meinem Leben gut. Der Unfriede in meinem Leben stellte sich oft dann ein, wenn ich das begehrte, was andere hatten. Und ich dementsprechend nicht mehr glücklich und dankbar war für das, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Und es gibt ja auch wirklich so Schwerbegabte. Ja, also, du hast ja Schlagzeug gespielt, ne? Ich wollte immer Schlagzeuger werden. Ja, also erstmal sind die cool. Ja. Das sind auch die einzigen, glaube ich, die im Gottesdienst eine Käppi tragen dürfen. Ja? Wenn ich jetzt eine Käppi, das wird jedem auffallen, das fällt nicht auf, ja? Weil der einfach gut getrommelt hat, der Mann. Also, unfassbar. Ja. Da kann man schon neidisch werden. Da kann man schon neidisch. Nein, ich gönn's dir von ganzem Herzen, dass du so schön spielst, wirklich, klasse. Ich habe gar kein Taktgefühl, aber ein bisschen Gitarre spiele ich auch. Nein, meine Eifersucht lag ganz anders gelagert. Ja, in Zeiten von YouTube und man schaut sich überall Gottesdienste an und es gibt einen, der doller ist als der nächste. Und diese Präsentation und wie sie dann über die Bühne gehen und was, wie viele Leute da sind, dann guckt so ein kleiner Landpastor, also kleinstädtischer Pastor, schon auch mal eifersüchtig drauf und denkt, meine Güte, was hast du falsch gemacht in deinem Leben, dass das nicht so läuft. Ja, wir leben in einer digitalen Gesellschaft und wir sehen immer mehr und immer mehr und immer Schöneres und immer Größeres und immer Besseres. Und das kann in uns natürlich die Eifersucht wecken. Und dann ist es so wichtig, wieder dahin zurückzukommen. Psalm 139, Vers 14 und 15. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und das erkennt meine Seele. Das ist wichtig. Nicht nur, dass einer dir das immer von außen zuspricht. Du bist toll, du bist super, du kannst gut trommeln, du kannst gut Gitarre spielen. Das macht mitunter punktuell mal zufrieden. Aber zufrieden wird man dann wirklich, wenn die Seele das ergreift. Und das sagt David da. Das erkennt meine Seele, mein Innenleben. Sei dankbar für dich. Sei dankbar für das, was du hast und haben darfst. Akzeptiere, nimm an, die Grenzen, die Gott dir darin auch gegeben hat. Und bewahre deine Seele selbst davor, zu eifersüchtig zu werden. Bei Saul hat das nicht funktioniert. Seine Eifersucht und seine Unzufriedenheit mit sich selbst, letztlich seine Undankbarkeit auch Gott gegenüber für das, was er ja haben durfte, war ausschlaggebend dafür, dass er dann eifersüchtig wurde und sogar David umbringen wollte. Das Schöne ist ja in der Geschichte, dass das dann gut endet. Also der Saul, der hört dann den Jonathan zu und der sagt, ja, da hast du ja auch recht, Junge. Ich bin ja ganz schön doof. Irgendwie, warum soll ich den umbringen? Okay, ich lasse das sein und ab sofort ist der David wieder mein Freund und so. Ich will ihn nicht umbringen. Jetzt geht die Geschichte hier weiter im 1. Samuel Buch Kapitel 19, dass wieder ein Kampf war irgendwo und David wieder an vorderster Front und er wieder nach Hause kam und wahrscheinlich sangen die jetzt nicht nur einmal dieses Lied von den 1000 und den 10.000, wahrscheinlich sangen die das immer wieder. Und das ist ja manchmal so, ne, wenn man sich dann verändern möchte. Also ich glaube, dass Saul von Herzen das ernst meinte hier. Ich glaube, dass er gesagt hat, okay, dann werde ich ihn nicht umbringen, ich will glücklich, zufrieden sein, ich will ihn in Ruhe lassen. Ich glaube ihm das. Aber ob sich wirklich was im Inneren verändert hat, verwandelt hat, das erkennt man dann ja erst, wenn man wieder damit konfrontiert wird. Und auf jeden Fall war es wieder so ein Kampf und wahrscheinlich sangen sie wieder da und er hörte das, dieser Saul. Und jetzt heißt es hier im Vers 9 von Kapitel 19, aber der böse Geist vom Herrn kam über Saul. Und er saß in seinem Haus und hatte seinen Speer in der Hand, David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Das ist nicht so eine schöne Atmosphäre, Musik zu machen, kann man sich vorstellen. Hier steht, der böse Geist vom Herrn kam über Saul. Da könnte man ja meinen, naja, da kann der arme Kerl ja auch nichts dafür, dass der immer eifersüchtig und sauer war und umbringen wollte. Das war ja schließlich vom Herrn. Aber der Herr, der will ja nie, dass man böse ist. Oder der Herr will auch nicht, dass man jemanden umbringt. Also, wie ist das hier zu verstehen? Ist nicht so einfach. Ich würde es eher so verstehen im Sinne von, dass der böse Geist, den Saul bekam, dass er von Gott zugelassen wurde. Ich kann das später an anderer Stelle mal, wenn das jemand interessiert, ein bisschen theologischer noch erklären. Aber vielleicht können wir uns darauf jetzt einigen. Ihr könnt ja auch nichts sagen dagegen. Also Gott ließ es zu. Gott ließ es zu. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum hat sich in dem Herzen von Saul nichts verwandelt? Ach so, ich lese mal eben kurz, wie das hier weiterging. David spielte mit der Hand, also Gitarre, und Saul trachtete danach, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Der warf dann, er aber wich von Saul aus und der Speer fuhr in die Wand. David floh und entkam in jener Nacht. Das heißt also, Saul wollte ihn doch umbringen. Warum hat sich in seinem Leben nichts verwandelt? Warum dieser böse Geist der Eifersucht? Warum dieses, ja, ich mache nichts plötzlich wieder, ich mache es doch wieder? Was ist das Problem von Saul, dass er sich nicht gewandelt hat? Und ich habe mal so geguckt, mir mal den Saul angeschaut, habe sein Leben beguckt, habe geguckt, wie hat er denn eigentlich mit Gott gesprochen? Wie war er mit Gott unterwegs? Und eine Sache ist mir sehr stark aufgefallen. Auch im Gegensatz zu David. David war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Der hat auch seinen Blödsinn gemacht und seinen Mist gemacht. Aber David zeichnete eine Sache aus. Nämlich, dass er mit dem, was er tat, auch an Schlechtem, dass er damit zu seinem Gott ging, ganz persönlich, und sagte, Herr, wenn ich an den Psalm 51 zum Beispiel denke, ich habe gesündigt, vergib mir, ich will nicht, dass zwischen uns ist, er geht sogar so weit, dass er dort sagt, nimm bitte deinen Heiligen Geist, der mir so kostbar ist. Nimm ihn bitte nicht von mir. Wenn ich den Saul mir anschaue und seine Lebensbiografie und auch wie er mit Gott umging, dann sehe ich das nicht einmal. Nicht einmal bittet er Gott um Vergebung seiner Schuld. Er sagt das wohl einmal zum Samuel, dem Propheten. Also Saul tat etwas nicht, was Gott von ihm verlangte. Samuel kommt zu ihm und sagt, da hast du falsch gehandelt. Und dann sagt er zum Samuel, bitte jetzt Gott, dass er mir vergibt. Also irgendwie so ein Mittler, aber so dieses ganz persönliche zu Gott gehen, Damit sich was in meinem Herzen verwandelt und verändert, das hatte dieser Saul nicht. Und das ist, glaube ich, wesentlich. Wenn etwas nicht so bleiben soll, wie es ist, wenn etwas da ist in unserem Leben, wo wir Verwandlung benötigen, ich glaube, dann hilft es wenig, dass ich ständig zum Ralf renne damit und sag: Ralf, bitte bete mal für mich. Also du bist ein wunderbarer Seelsorger, toll, aber du, selbst du kannst mich nicht verwandeln. Ja, so es hilft nicht immer wieder zu einem Menschen zu, man muss persönlich zu seinem Gott gehen. Und man muss persönlich auch einmal eingestehen: Herr, hier bin ich nicht richtig. Das quält mein Leben. Und das quält auch das Leben derer, die mit mir zusammenleben. Bitte verwandle du mich, Herr. Bitte verwandle du mich. Und ich glaube, das sind Gebete, die Gott sehr, sehr gerne hat. Wenn Menschen sich nicht brüsten und sagen, was für tolle, wunderbare Menschen sie sind, wunderbar gemacht wohl, aber nicht alle Handlung ist toll, und sich vor Gott beugt und sagt: Herr, vergib mir, bitte verwandle mich in meinem Inneren. Das tat Saul nicht einmal. Und ich glaube, das war der Grund, dass dieser böse Geist, dieser Geist der Eifersucht, dieser Geist des Zorns, dieser Geist des destruktiven Verhaltens einfach in seinem Leben blieb. Manchmal muss man so ein Ding in seinem Leben auch mal rausschmeißen. Wirklich. Haben wir alle. Also wir sind ja alle jetzt nicht mit dem Heiligenschein geboren. Ja. So. Und auch mein Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wenn ich an mein Leben denke und an meinen Vater und was ich da zum Beispiel übernommen habe von ihm. Ich weiß noch, ich kann einer sein, merkt man mir gar nicht an, weil ich so schrecklich nett bin, aber ich kann wirklich einer sein, der wirklich ausrasten kann. Heute Morgen, da war ja mein Kind da, deswegen bin ich da ganz lieb. Aber die Autofahrer sonntags morgens sind schon also eine Versuchung für mich, muss ich sagen. Es war Nebel, ist klar, aber naja, aber das ist meine Sache, das muss ich. Aber da kann ich mich schon ärgern. Ärgern ist ja noch gut. Ich kann aber auch schimpfen. Und ich kann auch manchmal richtig hart sein. Oder soll ich sagen, ich konnte richtig hart sein, ich weiß es nicht, ich hoffe, da hat sich schon einiges gewandelt. Aber ich weiß, als ich das erkannte in meinem Leben, dass Jähzorn durchaus ein Thema ist und dass nicht jeder darüber glücklich ist, am allerwenigsten meine Frau und meine Kinder. Als ich das erkannte und sagte, so kann das nicht weitergehen, na klar, ich hätte auch Schuld geben können jetzt. Ne? Das war der Vater, von dem habe ich das übernommen, sind die Gene. Ne? Und wenn die Leute eben so sind, wie sie sind, dann müssen sie sich nicht wundern, dass ich dann auch so bin, wie ich bin. Ja, es gibt für alles eine Ausrede. Und dann weiß ich noch, wie ich zu diesem Bibelvers kam aus dem 1. Timotheusbrief. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der sprach besonders zu meinem Herzen, vor allem das letzte Wort, Besonnenheit. Im Deutschen steckt das Wort, das ist ein schönes Wort, Sonne drin. Und Sonne hat für mich, also bis 30 Grad, was Tolles. Ja, Sonne. Dann denke ich, wow, das gibt Wärme, das gibt Licht. Die letzten 4, 5 Tage waren da schrecklich, oder nicht? Also sind wir uns einig. Aber davor, also wenn die Sonne so durchstrahlt, herrlich. Und ich habe so gedacht, ja, das steckt im Wort Besonnenheit. Besonnenheit ist etwas Schönes. Da sind Leute, mit solchen Menschen sind andere Menschen gerne zusammen, weil etwas von ihnen ausstrahlt, etwas Sonnenhaftiges, Besonnenheit. So habe ich mir das so ein bisschen vom deutschen Wort her erklärt. Und ich weiß noch, wie ich dann, waren meine Kinder noch sehr klein, Kindergarten noch, mit dem Kinderwagen daherfuhr, herspazierte, ja eigentlich jeden Tag und die Kinder wegbrachte. Und ich betete immer, Herr, das, wie ich handle, wie ich rede, manchmal ist so furchtbar, aber du, da will ich mich jetzt gar nicht aufhalten. Du weißt ja, wie ich bin. Ich bitte dich, dass du mir den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gibst. Herr, ich möchte gern, dass Menschen sich wohlfühlen in meiner Gegenwart. Und wenn sie bei mir sind und mit mir zusammen sind, dann will ich, dass etwas ausstrahlt von mir. Kannst du das nicht machen in meinem Leben? So, und jeden Tag habe ich das Gebet, mehrere Jahre. Manche Eigenschaften brauchen ganz schön viel oder ganz schön lange, dass sie abgebaut werden. Manche Eigenarten und Charaktereigenschaften. Ich würde sagen, dass ich da noch nicht ganz bin, wo ich gerne sein würde. Aber ich glaube, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Und ich glaube, dass Gott etwas verwandelt hat von dem, was da in meinem Herzen war, etwas besonderer schon zu werden und nicht direkt gleich loszupoltern. Also wenn ich jetzt meine Familie frage, die würden natürlich sagen, ja Papa, aber da hast du noch und da, klar. Perfekt sind wir ja nicht, aber wir sind auf dem Weg. Und deswegen, wie verändert sich was oder warum veränderte sich nichts bei Saul? Da kommen wir ja her. Es veränderte sich deswegen nichts, weil er nicht persönlich zu Gott ging. Ja, der nahm das einfach so zur Kenntnis, dass das eben so war, wie es war. Und es wäre wichtig und es wäre gut für ihn gewesen, wahrscheinlich zu sagen, Herr, ich brauche Verwandlung. Und es ist wichtig für dich, es ist wichtig für mich, diesen Weg zu gehen. Herr, ich brauche Verwandlung in meinem Herzen. Bitte hilf du mir. Damit sich auch meine Versprechen, die ich manchmal Gott gegenüber oder Menschen gegenüber äußere, damit diese Versprechen auch wirklich Realität werden. Saul möchte jetzt David an die Wand spießen, der kann irgendwie da noch sich ducken, wegducken, läuft in sein Haus und seine Frau Michal sagt zu ihm, also wenn du heute Nacht hier bleibst, dann wirst du auf jeden Fall umgebracht werden. Komm, ich helfe dir raus und dann könnt ihr die Geschichte selbst noch zu Ende lesen, wie das dann so ausgeht. Er flieht, sie macht irgendwie aus so einem Hausgötzen mit so Ziegenhaaren ein Bett fertig, sodass die Soldaten von Saul denken, da ist David drin, um dann letztendlich zu merken, er ist eigentlich gar nicht mehr da, er ist abgehauen. Diese letzte Szene, die ich jetzt mal ganz schnell abgespult habe, das ist die Szene, die David dem Psalm 59 schreiben lässt. Also, da ist ein Mann hinter ihm her, der eifersüchtig ist. Da ist ein Mann hinter ihm her, der sich nicht im Griff hat und der zwar sagt, ja, ich möchte, ich werde es nicht und er wird's, und er tut es doch, er verfolgt ihn letztendlich doch. Und daraufhin schreibt er diesen Psalm 59. Und das Schöne ist, wenn man so die Psalmen liest, dann liest man Gebete, echte und ehrliche Gebete. Ich lese mal so ein paar Sachen. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir gegen die Mörder. Also ihr habt jetzt die Situation und die Szene als Hintergrund. Ja, da ist ein Saul. Da ist er vor ihm mit der Gitarre und da ist der Speer, der ihn treffen möchte. Da sind die Leute, die nachts zu ihm kommen und ihn abholen wollen. Das haben wir alles jetzt im Hinterkopf. Und er schreibt, siehe, sie lauern auf meiner Seele. Die Starken sammeln sich gegen mich ohne meine Schuld und Sünde. Wie schrecklich. Man hat nichts getan und trotzdem wird man doof behandelt. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Sie laufen herbei ohne mein Verschulden und bereiten sich vor. Erwache und begegne mir und sieh es an. Er fleht Gott richtig an. Psalm 59, Vers 13. Das Wort ihrer Lippen ist nichts als Sünde. Darum müssen sie in ihrem Hochmut gefangen werden, denn sie reden nichts als Fluchen und Lügen. Und dann bricht so richtig aus ihm raus. vertilge sie ohne alle Gnade. Manche haben Probleme damit. Naja, wenn man das jetzt eins zu eins so, also das sind Gefühle, die hochkommen. Psalmen sind ehrliche Gebete. Vielleicht ist dir ja auch mal danach irgendjemandem, also nicht umzubringen, nicht, nein, das machen wir nicht, aber kurz davor, dann nimm dir doch mal so einen Psalm. Vertilge sie, Herr. So denke ich gerade. Ja, wir Evangelikalen, wir wären hingegangen zu ihm, so kannst du nicht reden, du musst vergeben. Sofort. Aber manchmal geht das nicht so schnell. Wenn Verletzung und wenn Böses, was dir angetan wurde, sofort, ist ja nicht so schlimm. Du hast ja Jesus in deinem Leben. Vergeben und vergessen. So ein Quatsch. Also vergeben und vergessen, super. Aber so schnell geht das nicht. Und manchmal muss raus, was da drinne ist. Und ich sag euch ganz ehrlich, mein Gott hält das aus. Mein Gott hält das aus. Mein Gott hält aus, wenn ich Wut habe. Mein Gott hält sogar aus, wenn ich Hass habe gegen Menschen. Mein Gott hält das aus. Und wichtig ist, dass es bei ihm ankommt, in seine Hand gelegt wird. Und er ist für all meinen Unmut, für all meinen Groll, für all meine Aggression. Das nimmt er und er sieht mich und er nimmt das auf und er sagt, ich verwandle dich, mein Lieber. Gib's mir. Und ich gebe dir Neues. Und genau das erlebt ja David in dieser schrecklichen Situation, in der er sich gerade befindet. Das erlebt genau das. Er lässt raus. Also ich ermutige dich wirklich, Dinge vor Gott rauszulassen. Vielleicht nicht in der öffentlichen Gebetsgemeinschaft. Da muss man nicht alles beten, was man fühlt. Aber vor Gott darfst du das tun. Und dann kommt man dahin. Wenn man leer ist, sich vor Gott entleert hat, dann zu sagen, ich aber will von deiner Macht singen. Ich aber will morgens deine Güte rühmen. Stell dir das mal vor, der wird ja morgens, auf den wartet ja nichts Gutes. Der hat einen Verrückten hinter sich, der ihn umbringen will. Und er sagt, ich möchte morgens deine Güte rühmen. Saul ist nicht mein Fokus. Das Problem ist nicht mein Fokus. Vorher sagt er im Vers 15, jeden Abend kehren sie zurück, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Das waren keine schönen Schoßhündchen. Das waren kläffende Viecher. Und vielleicht hast du das auch gerade, so ein kläffendes Viech, was dir am Bein zerrt und was dein Leben anbrüllt und was dich fertig machen möchte. Vielleicht hast du auch einen Saul, der sich vor dir aufbäumt, wie auch immer er in deinem Leben in Erscheinung tritt. Ich möchte dir heute Mut machen, ehrlich zu sein vor Gott, rauszulassen und dann zu sagen, aber ich will von deiner Macht singen. Ich will das gerne. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Das hat wenig mit Gefühlen zu tun. Heute Morgen, da waren wir ja verwöhnt mit euch als Lobpreisteam. Ja, da muss man ja gar nicht viel entscheiden, ob wir da mitsingen. Das war einfach nur klasse. Nicht zuletzt wegen dir. Ja, aber auch wegen allen anderen natürlich. Ja. Ja. Nee. Aber morgen können wir die ja nicht zu uns bestellen. Ja. Morgen können wir ja nicht sagen, kommt mal und steht an meinem Bett und macht so einen schönen Lobpreis. Ja. Kann ich schon, aber ich weiß nicht, wie meine Frau das fänd und so alle anderen. Nein, morgen ist Montag und dann hören wir vielleicht mehr die lauten Hunde als die schöne Lobpreismusik. Und dann nimm du doch diesen Psalm. Und dann sagst du, aber ich, Herr, heute will von deiner Macht singen. Das fällt mir vielleicht nicht so leicht, Herr, das weißt du, aber gib mir doch vielleicht ein Lied in mein Herz. Gib mir dieses göttliche Aber, dass du immer noch größer bist als alles, was mich umtreibt und als alles, was mich angreift. Lass uns aufstehen und beten, bitte. Herr Jesus, wir dürfen vor dir sein, mit all dem, was uns beschäftigt. Herr, wir haben über Eifersucht gesprochen. Du weißt, wo ein Mensch hier ist heute Morgen, der darunter leidet, sich zu vergleichen mit anderen, diesen inneren Frieden zu verloren zu haben, weil er immer auf das schielt oder sie auf das schielt, was der andere hat und das gerne haben möchte. Ich bitte dich, sprich deinen Frieden in diese Person hinein und dein Wort, du bist wunderbar gemacht. Wunderbar sind Gottes Werke, die er an dir getan hat. Und das soll deine Seele erkennen. Ich bitte dich, Herr, dass wir Verwandlung erleben in unserem Leben. Da, wo wir, ja, wie Saul, erst was gesagt haben und dann doch nicht mehr halten können. Herr, wir haben geahnt, warum das so ist bei Saul. Wir kommen zu dir. Nicht alles ist immer sofort mit einem Gebet erledigt. Manches dauert. Aber verwandle du uns weiter. Sei an den Baustellen unseres Lebens der Bauleiter. Und bau du etwas Wunderschönes aus allem Schutt und auch aus allem Chaos. Und Herr Jesus, da wo Menschen sind heute, die angebellt werden, sehr laut angebellt werden, wie ein David, diesen Leuten gib dieses göttliche Aber in ihr Herz und diesen Blick hin zu dir, dass du immer noch der Größere bist. Wir haben das heute gesungen, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Alle Ehre sei dir. Amen.